Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich habe auch noch ein paar Romane geschrieben. Ihr erster Drüberleben ist 2012 erschienen und in Anlehnung an ihren damaligen Blog entstanden. 2015 folgte dann Morgen ist es vorbei. Das ist eine Sammlung von Erzählungen, Kurzgeschichten über Liebeskummer, die Liebe, schlaflose Nächte und Herzschmerz. Jetzt hast du dein drittes Buch gerade abgegeben. Ein Roman über eine junge Frau Anfang 30, Marlene Beckmann, der es eigentlich gut gehen sollte, die eigentlich sehr glücklich ist, denn Marlene Beckmann hat eine wunderschöne Wohnung mitten in der großen Stadt. Sie hat einen Freund, der sie liebt und den Job, den alle haben wollten. Und trotzdem ist Marlene Beckmann irgendwie nicht wirklich zufrieden, nicht wirklich glücklich und gerät in so eine Abwärtsspirale in deinem Buch. Also sie kann den eigenen Erwartungen nicht mehr standhalten, vor allem auch dem Druck von außen nicht. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen?
Ich wollte gerne ein Buch über Selbstoptimierung schreiben, vor allem über Selbstoptimierung in dem Bereich, in dem wir eigentlich alle genau davon verschont sein sollten, nämlich im privaten Bereich. Und habe das lange beobachtet und fand, dass es eine gute Idee ist, das anhand von jemandem zu machen, der ausgerechnet in diesem Bereich arbeitet, in dem alles immer so wahnsinnig perfekt und toll wirkt, nämlich im Social-Media-Bereich.
Genau, du sagst es schon. Also in deinem Roman geht es auch um unsere Arbeitswelt, um eine gnadenlose Arbeitswelt. Es geht um fehlende Perspektiven, um die eigene Ersetzbarkeit, um unbezahlte Überstunden, um diesen Zwang zur Selbstoptimierung. Ist das auch ein Thema für dich in deinem Leben oder würdest du sagen, das ist ein Thema in unserer Generation?
Ja, das ist natürlich, also das ist, glaube ich, ein Thema in unser aller Leben. Ich glaube, das hat auch nichts unbedingt mit einer Generation zu tun, sondern vielmehr mit einer Einstellung zur Arbeit allgemein, weil in unserer Gesellschaft einfach allgemein Arbeit einen sehr hohen Stellenwert hat. Und dabei geht es auch noch nicht mal so sehr darum, was wir schaffen, während wir arbeiten, sondern überhaupt, dass wir arbeiten, dass wir möglichst viel arbeiten. Und das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren, auch gerade durch das Internet, auf unser Privatleben übertragen. Da geht es nämlich dann auch darum, dass wir jetzt auch noch an uns selber arbeiten und dass wir unsere Beziehungen optimieren, unsere Freundschaften, unser Essen, dass wir unseren Schlaf tracken, dass wir gucken, wie viele Schritte wir am Tag gelaufen sind. Wir machen uns eigentlich alle 24/7 wahnsinnig mit dieser ganzen Scheiße, machen aber trotzdem mit und scrollen am Ende dann noch frustriert durch Instagram und gucken, wie viel geiler die anderen das hinkriegen. Und ich glaube, das ist nichts, was nur 30-Jährige betrifft. Das betrifft, glaube ich, schon 12-Jährige, genauso wie es 65-Jährige betrifft, weil das einfach leider der Ethos dieser Gesellschaft ist.
Ich musste auch ganz ehrlich sagen, als ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe, das ist ja auch noch gar nicht.
Kommt jetzt.
Es ist ja noch gar nicht so lange her. Das war ungefähr vor einem Jahr. Wir veranstalten bei Ullstein auch immer so Hauslesungen. Und Katrin hat aus ihrem Roman gelesen. Ich sitze da, bin selbst noch sehr jung, auch gerade eigentlich erst im Beruf angekommen und finde mich auf jeden Fall wieder in dem, was du beschreibst. Also klar, Marlene Beckmann ist eine Figur, mit der man sich vielleicht nicht ganz identifizieren möchte, auch einfach, weil sie auch Entscheidungen trifft, die man sich für sein eigenes Leben nicht wünscht. Aber mich hat das extrem berührt. Vielleicht liest du einfach mal das erste Kapitel, das du dir
rausgesucht hast. Eine wunderschöne Überleitung. Danke, Lara. ihr versteht mich wahrscheinlich alle gut, oder? Also ich höre mich sehr laut, ihr mich dann wahrscheinlich auch. Gut. Ich lese das vierte Kapitel vor und das fängt so an. Wenn man mittendrin steckt, denkt man immer zu, das ist nur eine Phase. Ich habe keine Ahnung, wann genau sie angefangen hat und wie lange sie geht, aber es ist nur eine Phase. Das hier ist nicht für immer. Nichts, das sich in mich hineinätzt und alles andere bestimmen wird. Kein ganzes Kapitel, nein, so groß ist es nicht. Nur eine Fußnote. Es wird vorübergehen und dann wird alles wieder gut. Das kann man sich eine sehr lange Zeit einreden. So lange eben, bis selbst eine äußerst weit gefasste und euphemistische Definition von Phase an ihre Grenzen stößt. So lange, bis aus ein Wochenende ein Jahr geworden ist oder zwei oder noch mehr. Irgendwann wacht man auf und weiß es. Man weiß, dass aus vorübergehend, unbemerkt, dein Leben geworden ist. Dabei sah es gar nicht so schlecht aus, dieses Leben. Es sah sogar ziemlich vielversprechend aus, mein Leben, bis es auseinanderfiel und damit auch alle Versprechen brach, die es mir und allen anderen gegeben hatte. Denn wenn eigentlich alles gut läuft, dann ist das Leben eine Art Schuldschein. Die Schuld ist, es zu erhalten, es zu schützen, weiterzumachen, nicht zu jammern, um Himmels Willen nicht zu jammern. Selbstmitleid ist etwas für die, die es sich verdient haben. Und selbst die müssen schon wirklich gute Gründe haben. Ansonsten darf nicht gejammert werden. Anderen geht es schlechter. Anderen geht es so viel schlechter als mir. Das ist der einzige Gedanke, der mich an diesem Morgen das Telefonat mit meiner Mutter und den Facebook-Chat mit Jakob durchhalten lässt. Es ist mein erster Tag in dem Job, den ich für das Maximum dessen halte, was ich zu diesem Zeitpunkt erwarten und verdienen kann. Ich arbeite als Community-Managerin für einen Konzern, den jeder kennt, dessen Produkte alle besitzen und der sehr viel mehr Anforderungen als wir bieten in seiner Stellenausschreibung stehen hatte. Hier kann man sich das leisten. Alle wollten den Job, ich habe ihn bekommen. Nach ungezählten Praktika und Bewerbungen, nach all der langen Zeit. Um 12:30 gingen alle nach und nach in die Kantine. Ich habe mich nicht getraut, alleine etwas essen zu gehen, gefragt hat mich niemand. Auch Maja, die heute mit mir angefangen hat, war schon mit einem alten Bekannten verabredet, der ein paar Stockwerke tiefer arbeitet. Ich blieb im Büro zurück und saß allein an meinem Platz und dachte, Scheiße, Marlene, was machst du hier eigentlich? Eine Viertelstunde später bin ich aufgestanden und einfach hinausgegangen. Ich lief durch die Nachbarschaft, die überwiegend aus Industriegelände und nichts besteht. Es nieselte und ich versuchte an nichts zu denken. Nach der Mittagspause würde ich sagen können, dass ich frische Luft geschnappt habe. Das klingt doch gut. Ich bin nicht allein, ich bin nicht verängstigt, ich bin nicht merkwürdig. Ich bin spazieren gegangen und mir geht es sehr, sehr gut. Um 12:40 ging ich zurück und rauchte 3 Zigaretten vor dem Gebäude. Dann rief meine Mutter an. Hey Mama, hier ist Marlene. Ja, weiß ich, das wird angezeigt, wenn du anrufst. Wie ist es gelaufen? Toll, es ist toll gelaufen, wirklich ganz toll. Alle waren sehr nett und ich habe das Gefühl, dass ich hier viel lernen kann. Ich freue mich sehr. Ich höre ein Rascheln und weiß, dass sie sich gerade an ihrem Ohrläppchen kratzt. Das ist kein gutes Zeichen. Du sagst das, als gäbe es ein Aber. Nein, nein, gibt es nicht. Das ist toll, sage ich. Sagte ich das nicht schon mal? Welche ähnlichen Wörter fallen mir ein? Großartig, fantastisch, das ist zu überzogen, das merkt sie sofort. Herausfordernd, das muss ich ergänzen, herausfordernd im positiven Sinn. Interessant, spannend, das müsste reichen. Erzähl doch mal, was hast du gemacht? Wie ist dein Chef und deine Kollegen? Hast du die schon alle kennengelernt? Meine Stimme wird zittern, wenn ich antworte. Ich weiß es, schon bevor ich den ersten Satz gesagt habe. Ich weiß es, weil ich immerzu denke, kannst du mich in den Arm nehmen, Mama? Ich schaffe das hier sonst nicht. Den Chef habe ich nur heute Morgen kurz gesehen, das war nett. Ich kenne ihn ja schon aus dem Vorstellungsgespräch, erinnerst du dich? Stefan heißt er. Eine Kollegin hat mir alles gezeigt und mich mein erstes Projekt eingearbeitet. Mein Büro teile ich mir mit Maja, der anderen Volontärin. Ich glaube, das wird toll, großartig. Ich meine, das wird spannend, eine Herausforderung. Das klingt doch gut, ich bin stolz auf dich. Rascheln, atmen, dann geht es dir gut, Marlene? Ich halte die Luft an. Ich darf nicht weinen. Ich darf nicht zugeben, wie viel Angst ich habe und wie unwohl ich mich in einem riesigen Gebäude fühle, das zwischen noch mehr riesigen Gebäuden steht, die alle gleich aussehen. Ich darf nicht sagen, dass ich glaube, dass alle merken werden, dass ich eigentlich überhaupt nichts kann und sie besser Anne hätten nehmen sollen, meine Kommilitonin aus dem Marketing- und PR-Seminar. Anne wäre cool und selbstbewusst und fähig. Sie hätte den Job verdient. Ich nicht. Ich bin nur Angst. Und genau das unterscheidet mich von einer Hochstaplerin. Angst. Angst, die mich nicht motiviert, sondern lähmt. Ein Hochstapler würde ekstatisch gespannt sein, ob der Vorstellung erwischt zu werden. Ich bin nur ekstatisch panisch. Mir geht es super, ja, es ist alles nur noch sehr neu, ich muss mich erstmal einleben. Ich wollte auch nur Bescheid sagen, kurz mal anrufen, durchgeben, dass alles gut gelaufen ist und so. Ich muss jetzt mal wieder rein, damit die nicht schon am ersten Tag denken, dass ich ständig Pause mache. Ja, natürlich, klar, mach das, schön, dass es so gut läuft, aber da mache ich mir bei dir natürlich eh keine Sorgen. Ja, ich auch nicht. Gut, Marlene, ich denke an dich. Tschüss. Ich sage leiser als gewollt Tschüss und blinze sehr schnell, während ich ein- und ausatme. Das hilft gegen die Tränen. Ich tippe auf meinem Smartphone herum und scrolle mich durch Instagram und Facebook. Bloß so tun, als hätte ich hier draußen etwas Wichtiges zu tun. Bloß beschäftigt wirken, bis ich wieder wie die Marlene aussehe, die ich sein sollte. Freundlich, professionell, klar. Das ist Marlene Beckmann. Keine Angst. Niemals Angst zeigen. Angst und Unsicherheit sind für Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Ich aber weiß, was ich hier mache. Ich weiß es. Nach ein paar Minuten geht es endlich besser und ich stecke das Telefon in meine Jackentasche und gehe in das Gebäude zurück. Auf dem Weg zum Fahrstuhl tippe ich eine Nachricht an Jakob. Melde mich gehorsamst von der Front, kämpfe mich tapfer durch den ersten Tag, freue mich auf heute Abend. Jakob ist online und antwortet sofort. Schön, will einen ausführlichen Lagebericht nachher. Torben fragt, ob er heute Abend vorbeikommen kann. Eher nicht, oder? Ich tippe mit dem Finger in das Antwortkästchen, schließe den Messenger dann aber wieder. Ich will Torben nicht sehen. Ich will Jakob nicht sehen. Ich will heute Abend niemanden sehen. Ich will mich betrinken und in meiner Mädchen-WhatsApp-Gruppe herausfinden, warum ich mich nicht freuen kann. Warum ich so viel Angst habe, was ich morgen anziehen soll. Ob die anderen sich an ihrem ersten Arbeitstag auch so scheiße gefühlt haben. Wie ich mir all die neuen Namen merken kann. Warum sich das hier so anders anfühlt als die Praktika, die ich in den letzten Jahren absolviert habe. Ob alles gut wird, dass alles gut wird. Hey Süße, will ich hören, du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Was sie mir nie sagen würden, dass ich eventuell einen Fehler mache. Dass ich eine Probezeit habe, die nicht nur bedeutet, dass das Unternehmen herausfindet, ob es mich mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist ohne großes Aufsehen wieder rausschmeißen möchte, sondern dass auch ich die Möglichkeit habe zu gehen, wenn ich mich unwohl fühle. Dass die ganzen Lifestyle-Magazine jungen Frauen immer zu sagen, dass wir nur endlich herausfinden müssen, womit wir glücklich sind und dann ist alles toll. Dass genau diese Magazine davon leben, dass das absolut unmöglich ist. Dass es zumindest nicht so funktioniert, dass man 25 Fragen, die dir verraten, was du wirklich brauchst, ankreuzt und dann weiß, was du wirklich brauchst. Dass man genau das vielleicht niemals herausfindet, aber dass das auch okay ist, weil man ja trotzdem in der Zwischenzeit weiterlebt. Und dass Scheitern manchmal keine Chance, keine Lektion, kein Weg zum Erfolg ist, sondern einfach nur das. Schmerzhaft. Und dass das auch vorbeigeht. Wie alles. Dass ich übertreibe, mich reinsteigere und nicht so ein Opfer sein soll, würden sie mir nie sagen. Sie würden mir nie sagen, dass man manchmal auch einfach die Zähne zusammenbeißen muss, weil irgendjemand die Miete überweisen und den Studienkredit abbezahlen muss und im besten Fall nicht Mama und Papa. Sie würden mir nie sagen, dass sie selber furchtbare Angst haben, weil ich es auch nie sagen würde. Und immer nur so sehr jammere, dass niemand auf die Idee käme, ich hätte ein ernsthaftes Problem. Niemand anderes und ich erst recht nicht. Im Fahrstuhl drücke ich meine heiße Stirn an die Metallverkleidung und dann den Knopf meines Stockwerks. Wie würde sich die junge Marlene Beckmann in diesem Augenblick wohl fühlen? Ich denke an mein altes Ich, an einen Moment in der Oberstufe meiner Schule. Es ist ein sonniger Nachmittag, Leistungskurs Deutsch. Wir lesen Iphigenia auf Tauris. Ich mag das Drama, die Qual, das Leid und die Verzweiflung. Ich verstehe nichts, aber mir gefällt alles. Ich warte auf die Klingel, die uns in den Nachmittag entlässt. Neben mir schaut Arne gleichermaßen gelangweilt wie angestrengt in die Lektürehilfe. Arne ist mein Freund, nicht mein erster, aber der erste Richtige. Auch wenn ich noch gar nicht weiß, was das eigentlich bedeutet. Ich schaue ihn an, als mein Name fällt. Der Lehrer wiederholt die Frage. Was bedeutet dieser Satz, Frau Beckmann? Welcher genau, frage ich. Ich schäme mich ein wenig, weil ich nicht einmal weiß, in welchem Akt wir sind. Das ärgert mich, denn sonst weiß ich das immer. Ich bin nicht beunruhigt, ich kann mich rausreden, das konnte ich schon immer. Der Zweifel ist's, der Gutes böse macht. Ach so, na klar. Er bedeutet, dass wir Vertrauen haben müssen in uns selbst und in die, die uns nahestehen. Mein Lehrer schüttelt den Kopf. Was genau soll das mit Iphigenie zu tun haben? Sie appelliert an Thoas. Aha, warum? Weil er Zweifel hat? Frau Beckmann, das ist bestechend logisch, aber geht es auch? Der Gong unterbricht uns. Ich stehe auf und beginne, meine Sachen in den abgenutzten Rucksack zu stopfen. Gleich fahre ich mit Arne zu mir nach Hause. Wir werden die Spaghetti essen, die meine Mutter uns gekocht hat und dabei über unsere Probleme reden. Noten, Tratsch und Gejammer über zu viel Referate wie jeden Tag. Wir wollen später vielleicht ins Schwimmbad oder einfach nur irgendwo in der Sonne liegen wie jeden Tag. Denn das ist mein Leben. Schule, Mittagessen, Hausaufgaben, Freunde, Abendessen, Schlafenszeit. Und dazwischen Arne und süße Küsse und das, was wir für Sex halten. Und ein paar Versprechen und ein paar Tränen und ganz viel Hoffnung auf einfach alles. Dabei warten wir eigentlich nur auf das Wochenende und aufs Abitur und auf all die Dinge, die danach endlich mal auf uns warten. Wie jeden Tag. Ich stehe im Fahrstuhl, Iphigenies Worte in Gedanken wiederholend. In der Abiturprüfung bekam ich 15 Punkte. Ich weiß noch immer nicht, was sie anders gemeint haben könnte, als genau das, was sie sagte. Der Zweifel ist, der Gutes böse macht. Ich weiß noch immer nicht, wann sich jeder Tag nicht mehr wie jeder Tag, sondern plötzlich so kompliziert angefühlt hat. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, dass sich überhaupt alles so furchtbar kompliziert anfühlt und Jahre wie verschwunden und Tage wie Ewigkeiten geworden sind. Ich weiß nicht, warum ich genau jetzt daran denken muss, warum ich mich kaum erinnere an diese Jahre, in denen genau das Einzige war, das ich erreichen wollte. Einen Knopf drücken, um in die Etage zu gelangen, in der ein Schreibtisch mit meinem Computer steht, auf dem ich mich einlogge, um das zu tun, worauf mich mein Studium vorbereitet hat. Überhaupt weiß ich sehr wenig, aber im Büro rufe ich mein Facebook-Profil auf und tippe, yay, erster Tag. Dazu lade ich eines der 25 Selfies hoch, die ich heute Morgen vor dem Gebäude gemacht habe, aber erst posten wollte, wenn der Vormittag überstanden ist. Als Ort gebe ich das Unternehmen an und als Stimmung wähle ich motiviert, überlege es mir dann aber doch nochmal anders, denn das hier ist doch einer der besten Tage meines Lebens. Ich bin doch jetzt eine von denen, die es geschafft haben. Also klicke ich auf glücklich, denn glücklich muss ich sein und das genau sollen alle anderen auch sehen. Dann antworte ich Jakob, dass Torben natürlich sehr gerne vorbeikommen kann. Schließlich müssen wir diesen Tag doch gebührend feiern. Und dann öffne ich wieder die Facebook-App und schaue zu, wie die Like-Zahl steigt. Daumen hoch, Herzchen, Glückwünsche und noch mehr Herzchen. Ich aktualisiere die Seite immer wieder, als würde sich dadurch etwas ändern. Aber natürlich gibt es immer nur noch mehr Likes und Kommentare, denn selbstverständlich freuen sich meine Freunde für mich und alle anderen auch. Und je mehr sich alle freuen, desto zufriedener werde ich. Alles richtig gemacht, kommentiert Saskia. Jakob und Tim liken ihren Kommentar, ich natürlich auch, denn das ist ja sehr lieb, dass sie das so sieht. Und irgendwann, eines Tages, sehe ich das vielleicht genauso. Und dann, an eben diesem Tag, wird sich endlich alles gut anfühlen. Danke.
Ja, also die Unsicherheit, die Verzweiflung und die Panik, die Marlene Beckmann hier an ihrem ersten Arbeitstag spürt, die wird im Laufe der Geschichte immer größer und dadurch wird die Geschichte extrem bedrückend. Gleichzeitig ist es aber auch eine Geschichte, die durchzogen ist von Humor, von Ironie und einer bisweilen fast schon komischen Selbstdistanz. Ich denke zum Beispiel an die Szenen im Fitnessstudio oder an die Gespräche, die Marlene Beckmann im Fahrstuhl auf der Arbeit führt. Das sind Szenen, die in ihrer Absurdität zum Lachen anregen. Was bedeutet ihr Humor und was bedeutet der Humor für diese Geschichte?
Ja, Marlene Beckmann hat eigentlich eher einen verzweifelten Humor. Leider muss ich sagen, dass das meiner auch so ist. Also ich empfinde mich gar nicht allzu humorvoll, aber ich weiß manchmal auch nicht, was man noch machen soll, außer zu lachen. Also ja.
Nochmal zu einem anderen Thema.
Schnell zu einem anderen, ganz schnell weg von dieser unangenehmen Situation gerade.
Naja, uns läuft die Zeit ja so ein bisschen davon. Ich möchte auf jeden Fall auch noch zu den nächsten Passagen kommen. Also vieles an der Geschichte, die du erzählst, erinnert mich an den Film Trainspotting. Das Kaputte, die Lügen, der Exzess und auch diese unerträgliche Selbstverachtung. Und der Erzähler in Trainspotting, Mark Renton, sagt an einer Stelle, ich hatte die Fähigkeit des Junkies entwickelt, immer lügen zu können. Das ist ein Satz, der irgendwie auch von Marlene stammen könnte. Gleichzeitig hast du aber auch immer wieder betont, dass Marlene kein klassischer Junkie ist. Welche Rolle spielen denn Drogen in dem Roman und wie möchtest du das verstanden wissen?
Genau, also um das zu verstehen und zu erklären, Marlene fängt irgendwann an, Drogen zu nehmen, um besser zu arbeiten. Also sie nimmt morgens Ritalin oder Speed, sie nimmt abends Schlaftabletten, um vom Stress runterzukommen. Und das Ganze fängt eigentlich so relativ harmlos an, wie es bei vielen Menschen anfängt, indem sie halt einfach irgendwie auf Partys geht und ihre Freunde alle Drogen nehmen. Also, wie es bei vielen Menschen halt so normal ist. Also so, wie es bei vielen Menschen anfängt. Und ich fand das deswegen besonders wichtig, weil ich einfach sehr viele Menschen kenne, insbesondere Studenten, die sich für Klausurphasen, für die es ganz normal ist, zum Beispiel Ritalin zu nehmen. Aber ich auch glaube, dass alle Menschen eigentlich bestimmte Dinge nutzen oder missbrauchen, um so sehr schlimme Situationen durchzustehen. Und für Marlene sind das eben Drogen. Das hätte aber genauso gut exzessiver Sport sein können, das hätte auch Essen sein können oder andere Sachen. Also ich meine, viele Leute betäuben sich mit Fernsehen, mit Facebook, mit allem Möglichen. Also ich glaube, am Ende geht es nicht so sehr um die Drogen, sondern mehr eigentlich darum, dass sie den Fehler gar nicht im System sieht und in sich selbst, sondern dass sie erstmal versucht, dem Stand zu halten, obwohl sie gar nicht mehr kann.
Ja, also um all das zu beschreiben, hast du, finde ich, auch hast du sehr schöne Worte gefunden. Eine sehr.
Sie ist meine Lektorin, die muss das sagen.
Nein, aber ich finde das auch wirklich. Also ich finde, dass deine Sprache sehr eigen ist, sehr eindringlich. Marlene Beckmann ist ja eine Protagonistin, die sich viele Gedanken macht, also über sich selbst in erster Linie, über ihre eigenen Erwartungen, über ihre Enttäuschungen und Verluste, aber auch über die Gesellschaft an sich, ihre Generation vielleicht. Und ihre inneren Monologe sind eben halt sehr, sehr poetisch, aber auch unglaublich klar und eindringlich. Vielleicht liest du nochmal das Boom-Boom-Kapitel, wie wir es immer genannt haben.
Ja, wir nennen es das Boom-Boom-Boom-Kapitel. Traurige, schwache Menschen senken den Kopf. Sie buckeln, sie kriechen. Aber ich bin keiner von ihnen. Ich halte mein Kinn hoch und meine Augen nach vorne gerichtet, weil ich stark und schön und stolz bin. So betrete ich den Konferenzraum. Dabei lächle ich selbstbewusst, meine Körpersprache sagt, ich gehöre hierher. Es ist gut, dass es mich gibt. Wie schön, dass ich geboren bin. Und dann setze ich mich auf einen der Stühle in der zweiten Reihe und höre zu, wie Stefan die Präsentation hält, die ich vorbereitet habe. Wie er das Lob einheimst, das eigentlich mir gilt. Aber wen interessiert's? Mich sicher nicht, denn so läuft es halt hier und überall, da bin ich mir sicher. Trotzdem bin ich glücklich, denn am Ende klatschen alle und beglückwünschen Stefan für seine guten Ideen, seine plausible und kluge Strategie. Eigentlich loben sie mich, bloß wissen sie das halt nicht, aber das ist egal. Am Ende des Tages werde ich meine Mutter anrufen und sagen, meine Ideen wurden heute vorgestellt und alle fanden sie sehr gut. Ich denke, sie werden das meiste genauso umsetzen. Meine Mutter wird nicht verstehen, wovon ich rede und was ich überhaupt mache. Sie versteht nicht einmal meinen Jobtitel, weil es den in ihrer Jugend, weil es den vor 5 Jahren noch gar nicht gab. Aber egal, denn sie wird staunen und sagen, dass das großartig sei und sie ja sowieso immer gewusst habe, was ich so alles drauf hätte. Und schön, Marlene, ich bin stolz auf dich. Natürlich werde ich nicht erzählen, was ich wirklich denke und fühle. Ich werde sagen, wie sehr ich mich freue, wie gut es mit Jakob läuft. Ist das nicht schön? Jetzt muss ich aber schlafen. Ich muss morgen, schon wieder so früh aufstehen. Ich werde neben Jakob liegen und nicht schlafen können, seinen Atem zuhören und ihn für das Geschnarche hassen und dann augenblicklich auch mich für den Gedanken, ihn mit einem Kissen einfach zu ersticken. Nach der Konferenz schreibe ich eine WhatsApp-Nachricht an Jakob. Der dumme Wichser hat seine Ideen als meine verkauft, eines Tages laufe ich hier rein und knall alle ab. Ich fühle mich so dermaßen verarscht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich wurde seit meiner Geburt verarscht, ich wurde von Kohl verarscht, von der Wiedervereinigung und von der Pille danach, von der Bravo Supershow und Modems und Chatrooms, vom Millennium, dem Euro, Bologna und vom Internet, von MySpace und von Mark Zuckerberg und von Instagram und Smartphones und Tablets, von Praktika und Volontariaten, von Berlin, von der Yoga-Fotze und von den scheiß digitalen Nomaden. Ich wurde verarscht, weil alle, einfach alle, mir versprochen haben, dass ich nur hart genug zu mir sein muss, nur dünn, fleißig und hübsch genug, nur therapiert und reflektiert genug, nur geil und kinky genug, lieb und cool, gleichzeitig aber auch besonders, dann kriege ich, was ich will, was ich brauche, was mich weiterbringt, was wichtig für meine Persönlichkeitsentwicklung ist. Denn das haben sie mir doch versprochen, all die Netzwerke und E-Mails, Netflix, Kokain und der Studienkredit, Blogs, Woody Allen-Filme und Fotoautomaten-Momente und Other Stories, Acne und Twitter, die Uni und das lineare Fernsehen, Gespräche in WG-Küchen, Rotwein, Drinks mit komplizierten Namen und Gästelistenplätze, meine Lehrer, meine Träume. Alles wird super, wenn ich nur fest genug daran glaube. Wenn ich nur oft genug Sport mache und zu geheimen Elektropartys gehe, wenn ich nur genug Facebook-Freunde und Instagram-Follower sammle, wenn ich süße Selfies mache, unter die ich tiefe Gedanken schreibe oder schlaue Zitate, wenn ich meinen Bachelor im Ausland mache und für meinen Master in eine andere Stadt ziehe. Ich kriege, was ich will, wenn ich reise, mich selbst verwirkliche, in meine Chakren atme und alle 6 Monate zur Zahnreinigung gehe. Wenn ich einmal die Woche zur Therapie gehe, aber auch nur, weil ich mich selber besser kennenlernen will, nicht, weil ich kaputt oder krank bin. Ich habe keine psychischen Probleme, sondern nur eine leichte Anpassungsstörung. Ich bin nicht sauer, sondern enttäuscht. Ich bin nicht am Ende angekommen, sondern stehe am Anfang einer Reise. Ich habe mich nicht verloren, sondern erkunde mich bloß selbst. Ich bin nie wirklich krank, mein Körper will mir damit nur irgendwas sagen. Ich bin nie müde, sondern strenge mich einfach nur sehr an. Ich bin nie einsam, sondern setze mich nur mit mir selber auseinander. Und ich arbeite nicht, sondern verwirkliche mich. Ich bin meistens glücklich, nie alleine und nie gelangweilt. Ich bin nicht zwanghaft, aber ich habe die Kontrolle, ich habe alles im Griff auf die gute Art, bei der man auch mal loslassen kann. Und wenn ich mal viel Spaß habe, dann weil ich mir das gönne, weil ich schließlich nur einmal lebe. Angst habe ich nicht, denn ich bin mutig und wild und meine Gedanken sind frei. Ich liebe mich selbst, aber ich bin nicht arrogant. Ich habe eine Menge Freunde und eine schöne, helle Wohnung, die ich mir gerade so leisten kann, was genau einem Drittel meines Nettoeinkommens entspricht. Aber darüber redet man nicht. Natürlich fahre ich auch hin und wieder in den Urlaub. Mit meinem Freund, der mich liebt, wie ich bin. Und ich ihn, meistens jedenfalls. Denn klar, wir sind auch immer noch eine Herausforderung füreinander. Das schätze ich ja so sehr an ihm. Und dass er so lieb ist, aber trotzdem dominant. Dass er sich selbst verwirklicht, aber natürlich nicht egoistisch ist. Und hübsch ist er natürlich auch. All das war das Versprechen, die Belohnung für gute Noten, für ein 1-Komma-Abi, für das Lächeln, wenn ich schreien wollte, für das Bleiben, wenn ich rennen wollte, für das Durchhalten, wenn ich nur noch schlafen wollte. Endlich mal ausschlafen. Und samstags nicht um 10, durch den Park joggen, aber wer schön sein will? Mein Körper ist mein Tempel und mein Geist stärker als mein Fleisch. Das war doch das Versprechen für das Verständnis und die Nachsicht, für die Rücksicht und die Loyalität, für die Arbeit und den Abschluss, für all die 1000 Millionen Momente, in denen ich nicht geschwiegen habe, obwohl ich alles anzünden, alles abfackeln, alle umbringen wollte. Das war es doch, wofür ich diese verfickte Scheiße durchgehalten habe, warum ich noch da bin und in den Hörer lächle. Alles läuft wie geplant, alles gut, nein, super. Hier herrscht das Lächeln, die Hoffnung, der Optimismus. Hier gibt es keine Angst, kein Scheitern, keine Einsamkeit. Hier gibt es nur Selbstverwirklichung bis zur Selbstaufgabe. Ich hasse all das. Das ganze verfickte Erwachsenwerden, von dem nicht mal jemand sagen kann, wann es eigentlich anfängt, weil mich mit 18 absolut niemand für erwachsen gehalten hat, zu Recht. Also entscheidet nicht das Gesetz, wer erwachsen ist, sondern man selbst. Durch die Entscheidungen, die man trifft und die Sätze, die man sagt. Ich gehe früher ins Bett, morgen habe ich diese Präsentation. Sehr erwachsen. Ich ernähre mich seit 3 Wochen von Lieferando und Wassereis und wäre am liebsten schon gegen 12 Uhr mittags besoffen. Nicht sehr erwachsen. Hier unterschreiben, herzlichen Glückwunsch, willkommen bei uns. Erst als ich mir Blusen bei H&M und ein paar Kleider in Boutiquen gekauft habe, hieß es, wie erwachsen du geworden bist. Ich habe die Push-Mitteilung von Spiegel Online aktiviert und im Café lese ich immer das Zeitmagazin oder das SZ-Magazin, mir egal. Diese Reportage letztens, die war ja echt krass. Das sage ich aber natürlich nicht, sondern dass sie interessant war. Und ich jetzt nicht esoterisch klingen will, wirklich nicht, aber die hat echt was mit mir gemacht. Ich würde Jakob gerne anrufen und sagen, ich habe so furchtbar Angst, Jakob. Von mir vor allem davor zuzugeben, wie enttäuscht ich bin. Von einfach allem. Am meisten von mir und von all den Versprechen, die gegeben und gebrochen wurden. Von all den Menschen, die gesagt haben, wie vielversprechend ich und meine Zukunft sein. Und Jakob, ein paar der Versprechen habe ich doch gehalten. Nur das eine große nicht, dass mich die Erfüllung auch nur eines von ihnen glücklich macht. Und dann würde ich heulen und klagen, ich würde jammern und würgen, gähnen und aufgeben und ich hätte keine einzige Lösung für all das, keine einzige Antwort auf die Frage, die ich selber bin. Warum das alles? Was hat das denn für einen Sinn? Und dabei wäre ich so lächerlich, weil es mir doch so gut geht, weil ich doch alles habe, weil sich eine wie ich nicht beklagt und beschwert, weil ich doch dankbar sein sollte. Namaste. Stattdessen warte ich nach der Präsentation auf Stefan und klopfe ihm auf die Schulter. Toll, wir sind so ein gutes Team, das wird großartig, bis nachher. Ich gehe auf die Toilette, die neben dem Konferenzraum liegt, ziehe mein Telefon aus der Tasche und tippe, damit das Mögliche entsteht, muss das Unmögliche versucht werden. Smiley, Hermann Hesse. Und mache ein Spiegel-Selfie von mir und dann poste ich das Bild und den Spruch auf Facebook und Instagram und dann schaue ich zu, wie die Like-Zahl steigt. Ich gucke einfach zu und aktualisiere immer wieder meinen Stream und je mehr Likes und Herzen und Pfaffs ich kriege, desto ruhiger werde ich und dann schreibe ich Jakob, dass alles absolut super gelaufen ist. Danke.
Vielen Dank. Ja, ich merke es immer wieder, dass dein Roman auf mich eine unglaubliche emotionale Wucht hat, die mich immer wieder umhaut. Wenn ihr auch wissen wollt, wie...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.